Jeder Mensch kennt dieses eine Geräusch, das ihn unvermittelt aus seinen Gedanken reißt. Es kann das Knarren einer bestimmten Diele sein, ein alter Klingelton in einer Menge oder gar die Stimme eines Fremden, der den eigenen Namen ruft. Solche Klänge sind wie unsichtbare Schalter im Kopf, die alles andere verstummen lassen und uns in einen Moment zwingen, der sich unausweichlich anfühlt. Für mich ist es ein leises, aber bestimmtes Schnippen von Fingern. Vier schnelle Impulse, wie ein Taktgeber in der Dunkelheit. Snap, 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 snap. Es begleitet mich seit Jahren und es verfolgt mich noch immer. Als ich an der Michigan State University studierte, war mein Leben von einer festen Clique geprägt. Wir waren einmal 8 Leute, verbunden durch nächtelange Lerngruppen, endlose Feiern und stundenlange Gespräche über alles, was uns bewegte. Mit der Zeit zerfiel dieser Kreis langsam. Erst zog jemand für den Job weg, dann heiratete einer, wieder ein anderer meldete sich nur noch selten. Am Ende blieben wir nur 3. Da war Mark Johnson, der geborene Partylöwe. Er hatte diesen unerschütterlichen Humor, der selbst den trübsten Abend noch aufhellte. Mit seiner Vorliebe für helle Chinos und Polohemden wirkte er bereits im Studium wie ein künftiger Familienvater, immer charmant, immer gut gelaunt. Und da war Ethan Parker. Er war das genaue Gegenteil. Nicht, dass er unfreundlich gewesen wäre. Im Gegenteil, Ethan war freundlich, fast zu freundlich. Er war der Typ Mensch, der unzählige Rückschläge hinnahm, aber immer wieder aufstand, als würde er durch reine Willenskraft getrieben. Doch es gab etwas an ihm, das niemand von uns je vergaß. Dieses ständige Fingerschnippen. Ethan erklärte es als eine Art Tick. Wenn du den Rhythmus spürst, musst du ihn rauslassen, sagte er oft. Dann schnippte er 4-mal mit den Fingern, als würde er einem unsichtbaren Schlagzeug folgen. Wenn die Musik aufhört, hörst auch du auf. Auch halte den Takt am Laufen. Für ihn war es eine Art Ritual. Eine Möglichkeit, Nervosität, Frust oder Trauer abzuwehren. Anfangs wirkte es fast komisch, später gewöhnte man sich daran. Doch im Rückblick weiß ich, dass es mehr war als nur ein Tick. Die Jahre an der Universität waren für mich eine Zeit der Veränderung. Ich, Alex Carter, studierte Soziologie, aber schon früh bahnte sich mein Weg in die Unternehmensberatung an. Die Leichtigkeit der wilden Partynächte wich bald ernsteren Unterhaltungen über Karriere und Zukunft. Statt endloser Kneipentouren verbrachten wir unsere Abende mit Karaoke, Billard oder dem gemeinsamen Schauen eines Spiels bei Bier und Chicken Wings. Mark war meistens der Initiator. Er schrieb in den Gruppenchat, schlug eine Bar oder ein Event vor und Ethan überzeugte mich dann, mitzukommen. So funktionierte es immer. Wir waren keine große Clique mehr, aber es fühlte sich stabil an. 3 Männer, die trotz der Veränderungen in ihrem Leben einander festhielten. Wir waren alle noch Singles und oft waren unsere Gespräche von gescheiterten Dates und verpassten Chancen geprägt. Ethan erzählte dann mit seiner unerschütterlichen Hoffnung, dass Gott noch etwas für ihn bereithalte. Er war in einem religiösen Elternhaus mit 4 Brüdern aufgewachsen und es war selbstverständlich, dass er eines Tages eine Partnerin finden und eine Familie gründen würde. Doch bis dahin blieb ihm nur sein Fingerschnippen, das wie ein schwaches Licht in der Dunkelheit über seine Einsamkeit hinwegführte. Es gab Abende, an denen er regelrecht daran zerbrach, etwa wenn er nach einer endlosen Autofahrt zu spät zu einem Club kam und nicht mehr hineingelassen wurde. Oder wenn er bei einem Date über eine App versetzt wurde. Dann schnippte er nervös, 4 schnelle Bewegungen, als wollte er damit die Enttäuschung fortjagen. Snap, 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 snap. Seine Kleidung war oft vom Secondhand-Laden, was er gerne als Vintage ausgab. Doch selbst gewaschene Hemden trugen den muffigen Geruch eines feuchten Apartments mit Kakerlaken. Ethan versuchte, das mit einem breiten Lächeln zu überspielen, doch seine Augen verrieten, dass er mehr litt, als er zugab. Trotzdem hielt er durch, immer mit diesem absurden, hoffnungsvollen Glauben an eine bessere Zukunft. Wenn ich heute an jene Jahre denke, erinnere ich mich weniger an die langen Nächte in überfüllten Bars oder die belanglosen Gespräche über Arbeit. Stattdessen höre ich dieses Geräusch. 4 Fingerbewegungen im Takt einer unsichtbaren Melodie. Manchmal, wenn ich abends in einem ruhigen Zimmer sitze, meine Gedanken treiben lasse und plötzlich irgendwo draußen ein leises Schnippen höre, fährt mir ein Schauer über den Rücken. Ich frage mich dann, ob es Ethan war, der mich anruft, oder etwas anderes. Damals hielt ich es nur für eine Schrulle. Heute weiß ich, dass dieses kleine Geräusch wie ein Vorbote war. Es war die erste Ankündigung einer Geschichte, die viel tiefer, düsterer und beängstigender werden sollte, als wir alle ahnten. Die Monate nach unserem Abschluss hatten eine eigentümliche Gleichförmigkeit. Mark fand schnell neue Bekannte und war bald nur noch selten Teil unseres Alltags. Damit blieben Ethan und ich übrig, ein seltsames Duo, das sich in eine feste Routine einpendelte. Wir wurden zu so etwas wie einem Wingman-Team. Wenn einer von uns Lust auf Gesellschaft hatte, zog er den anderen mit. Mal ging es in eine verrauchte Kneipe, mal in einen kleinen Club, manchmal auch nur zu einer Karaoke-Bar am Rand der Innenstadt. Ethan war anders als Mark. Er flirtete nicht wahllos. Er suchte nach etwas Echtem. "Ich will keine kurze Ablenkung", sagte er einmal, während er sein Bierglas langsam drehte. "Ich will jemanden, der bleibt." Ich nickte damals, ohne viel zu erwidern. Ich wusste, dass er in seiner Familie die unausgesprochene Pflicht verspürte, endlich anzukommen. 2 von 5 Brüdern, erzogen in strenger Religiosität. Er war überzeugt, dass Gott selbst schon eine Frau für ihn vorgesehen hatte. Seine Hoffnung war fast ansteckend, und doch wirkte sie auf mich beängstigend naiv. Es gab Abende, an denen ich das Gefühl hatte, er wollte durch sein Fingerschnippen diese Zukunft geradezu herbeizwingen. Snap, 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 immer 4 Schläge, wie ein sturer Herzschlag gegen das Schweigen. Wenn er nervös wurde, beschleunigte sich der Takt. Manchmal wirkte es, als ob er damit einen unsichtbaren Motor am Laufen halten musste, der sonst endgültig versagen würde. Während ich mich auf meine ersten Schritte im Berufsleben konzentrierte, nahm Ethan jede noch so kleine Gelegenheit wahr, jemanden kennenzulernen. Blind Dates, spontane Treffen über Apps, sogar Gespräche mit Fremden an der Bushaltestelle, alles war für ihn ein möglicher Anfang. Doch jedes Mal, wenn es scheiterte, nahm er es persönlich. Er lachte, schüttelte die Enttäuschung ab, doch sein Schnippen wurde intensiver. Eines Abends im Juli saßen wir in meiner kleinen Wohnung, die kaum mehr als 50 Quadratmeter maß. Ethan war ungewöhnlich nervös, er zog unruhig an den Ärmeln seines neuen Hemdes. "Ich habe ein gutes Gefühl", sagte er und schnippte 4-mal, als müsse er den Satz unterstreichen. "Ihr Name ist Sophie. Wir hatten schon 3 Treffen und heute will ich, dass du sie kennenlernst."
"Willst du, dass ich mitkomme?", fragte ich.
"Ja, vielleicht können wir ein Doppeldate daraus machen. Hast du nicht neulich erzählt, dass eine Kollegin dich verkuppeln will?"
Ich zögerte. Meine letzten Erfahrungen mit Blind Dates waren eher ernüchternd, doch sein hoffnungsvoller Blick ließ mich zustimmen.
"Gut, ich bin dabei."
Ethan lachte erleichtert. "Sie ist etwas Besonderes, wirklich, das könnte was Großes werden." Seine Stimme bebte vor Aufregung. Er hatte ein Hemd gekauft, das für ihn fast schon zu teuer gewesen sein musste, und neue Schuhe, die noch knarrten, wenn er sich bewegte. Seine Haare hatte er mit Gel notdürftig in Form gebracht. Es war offensichtlich, dass er jede Mühe auf sich genommen hatte. Und ebenso offensichtlich, dass es nicht ganz zu ihm passte. Er sah aus wie ein Mann, der in die Rolle schlüpfen wollte, die er noch nicht ausfüllen konnte. Ich spürte in diesem Moment, dass er mehr in diesen Abend legte, als er zugeben wollte. Vielleicht sogar mehr, als irgendeine Frau erfüllen konnte. Als wir aufbrachen, erzählte er mir unentwegt von Sophie. Ihre Lieblingsfilme, ihr Sinn für Humor, ihre Eigenheiten, als würde er ein Drehbuch rezitieren. Jedes Detail schien für ihn Beweis zu sein, dass alles perfekt zusammenpasste.
"Sie liebt Mojitos", sagte er. "Deshalb bestelle ich uns gleich welche.
Das ist unser Ding. Ich schwieg, denn etwas in seiner Stimme klang verzweifelt. Mir war klar, dass er Gefahr lief, sich selbst etwas vorzumachen, doch ich wollte nicht derjenige sein, der seinen Traum zerstörte. In dieser Nacht fuhren wir in die Innenstadt. Die Straßen waren voller Lichter und aus den Bars drang das dumpfe Hämmern von Musik. Ethan lief mit einem nervösen Schritt, schnippte wieder und wieder und ich konnte nicht verhindern, dass mir ein kalter Schauer den Rücken hinunterlief. Er sah nicht mehr aus wie ein Freund, der sich auf einen Abend freute. Er wirkte wie ein Schauspieler, der kurz vor seinem großen Auftritt stand und fürchtete, dass der Vorhang jeden Moment fallen könnte. Es war der Beginn einer Kette von Ereignissen, die uns alle verändern sollte. Ethan ahnte nicht, dass sein Traum in dieser Nacht zerbrechen würde, und ich ahnte nicht, dass wir schon längst Figuren in einer Geschichte waren, deren Ende nicht in unseren Händen lag. Der Sommerabend war warm, die Luft schwer von den Abgasen der Innenstadt. Ethan und ich trafen uns vor meiner Wohnung, ehe wir gemeinsam zur Bar fuhren, in der das Doppeldate stattfinden sollte. Er trug sein neues Hemd, zu groß für seine schmale Statur, und eine frisch gebügelte Hose, die ungewohnt steif wirkte. In seinen Augen lag eine Mischung aus Vorfreude und nackter Angst. Immer wieder schnippte er mit den Fingern, viermal hintereinander, schneller als sonst. »Du musst sie kennenlernen«, sagte er im Auto. »Sophie ist unglaublich. Ich schwöre dir, Alex, diesmal ist es anders.« »Bleib locker«, erwiderte ich. »Genieß den Abend, ohne dir zu viel Druck zu machen.« Er nickte, doch seine Finger schnippten weiter. Snap, 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 snap. Wir erreichten die Bar kurz nach 20 Uhr. Es war ein beliebter Treffpunkt, ein Ort mit gedämpftem Licht, rotem Backstein an den Wänden und einer langen Theke, hinter der die Gläser im Neonlicht glitzerten. Die Geräuschkulisse bestand aus Stimmen, Gelächter und dem Klirren von Eiswürfeln. Sophie war bereits da, elegant gekleidet, ihr blondes Haar zu einem Zopf gebunden. Neben ihr saß mein Blind Date, eine zurückhaltende Frau mit runden Brillengläsern, die sie nervös immer wieder zurechtrückte. Ethan strahlte, als er Sophie begrüßte. Ich bemerkte sofort, wie er sich bemühte, souverän zu wirken, doch sein Schweiß verriet die Anspannung. Er bestellte sofort Mojitos für sich und Sophie, ohne zu fragen, ob sie überhaupt Lust darauf hatte. Sie lächelte höflich und nippte an ihrem Glas, doch ihre Augen schweiften unruhig durch den Raum. Während Ethan eine endlose Reihe an Fragen stellte, über ihre Arbeit, ihre Familie, ihre Lieblingsgerichte, wirkte es weniger wie ein Gespräch und mehr wie ein Verhör. Sophie antwortete knapp, manchmal mit einem angedeuteten Schmunzeln, häufiger jedoch mit einem erschöpften Seufzer. Mein Blinddate hingegen fühlte sich sichtlich fehl am Platz. Nach kaum einer Stunde entschuldigte sie sich, angeblich wegen dringender Nachrichten auf dem Handy, und verließ die Bar. Damit blieb ich mit Ethan und Sophie zurück. Ich versuchte, die angespannte Stimmung aufzulockern. »Er kann manchmal etwas zu enthusiastisch sein«, sagte ich leise zu Sophie, während Ethan auf die Toilette ging. »Ja, das habe ich gemerkt«, erwiderte sie trocken. »Er ist nett, aber es ist, als würde ein Golden Retriever versuchen, ein Bewerbungsgespräch zu führen.« Ich musste lachen. »Also eher kein Hundemensch.« »Nicht wirklich«, sagte sie und rollte die Augen. Dann fügte sie mit einem Anflug von Humor hinzu, »wenn überhaupt, bin ich eher ein Iguana-Typ. Kaltblütig und genügsam.« Ihr sarkastischer Ton überraschte mich, ließ mich aber gleichzeitig spüren, dass hinter ihrer kühlen Fassade eine witzige, scharfsinnige Frau steckte. Zum ersten Mal an diesem Abend entspannte ich mich ein wenig. Ethan kehrte zurück, die Stirn glänzend vom Schweiß, das Hemd leicht durchnässt. Er bestellte sofort einen weiteren Mojito, während Sophie kaum ihr erstes Glas angerührt hatte. Seine Hände zitterten und sein Fingerschnippen war zu einem hektischen Zucken geworden. Snap, 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 snap. Es hallte in meinen Ohren wie ein unheilvoller Takt, der den Rhythmus des Abends bestimmte. Gegen Mitternacht verließen wir die Bar. Die Straßen waren inzwischen von Musik und Lärm erfüllt, eine Gruppe Jugendlicher zog singend vorbei, während irgendwo in der Ferne ein Auto hupte. Sophie blieb einen Moment zurück, legte mir kurz die Hand auf den Arm und flüsterte: "Gib uns bitte eine Minute." Ich nickte und trat auf die andere Straßenseite, wo ich dennoch alles sehen konnte. Ethan redete auf sie ein, wild gestikulierend, während Sophie die Arme verschränkte. Ihr Körper sprach Bände. Abwehrend, entschlossen, endgültig. Schließlich legte sie ihm kurz die Hand auf die Schulter, gab ihm eine distanzierte Umarmung und wandte sich ab. Ethan blieb regungslos stehen, die Schultern eingefallen, die Finger still. Zum ersten Mal seit Jahren schnippte er nicht. Sein Blick war leer, so als wäre ein inneres Licht erloschen. Ich trat zu ihm. "Komm, lass uns nach Hause fahren." Er sah mich an, die Augen gerötet. "Sie war die eine, Alex. Und jetzt ist sie weg." Seine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Worte konnten in diesem Moment nichts ausrichten. Auch legte ich ihm nur die Hand auf den Rücken und führte ihn schweigend zum Auto. Der Heimweg war still, bis auf das gleichmäßige Brummen des Motors. Ethan starrte aus dem Fenster, sein Atem flach, seine Hände regungslos im Schoß. Das Fehlen des vertrauten Fingerschnippens war bedrückender als jedes Geräusch. Es war, als hätte sich die Welt selbst kurz angehalten und in dieser Stille lag ein Schatten, den ich noch nicht einordnen konnte. Am Morgen nach dem verpatzten Abend lag die Stadt unter einer grauen Decke, als hätte jemand den Kontrast heruntergedreht. Ich wachte früh auf, mit dem trockenen Geschmack von Minze und Reue im Mund. Ethans letzte Worte hallten nach wie eine Melodie, die man nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Ich schrieb ihm eine Nachricht, kurz und schlicht: "Bin da, wenn du reden willst." Er antwortete mit einem einzigen Smiley. Kein Wort, kein Schnippen, nur diese stumme Maske. Sophie meldete sich gegen Mittag. Ihr Text war knapp, aber nicht kalt. "Tut mir leid, wie das lief. Hätte klarer sein müssen." Ich starrte eine Minute lang auf den Bildschirm, dann tippte ich: "Er hat es schwer. Du hast nichts falsch gemacht." Eine Pause, dann schickte ich noch einen Satz hinterher. Unbedacht: "Dein Humor hat den Abend trotzdem gerettet." Sie reagierte mit einem Emoji, das nicht recht passte, irgendwo zwischen belustigt und verlegen. Daraus wurde eine kurze Unterhaltung, die nichts von einem Flirt hatte und doch gefährlich leicht wirkte. Kleine Beobachtungen, Seitenhiebe auf die Bar, das ewige Dröhnen aus den Boxen, die klebrigen Tische, die wie eine Reihe schiefgesetzter Zähne gewirkt hatten. Am zweiten Tag schrieb sie wieder. Dieses Mal tauschten wir Geschichten über misslungene Dates aus, als wären wir Kuratoren eines kuriosen Museums. Ich dachte mir nichts dabei. Vielleicht wollte ich mir nichts denken. Ethan schickte währenddessen abends ein Foto von einem Burger, der halb zerfallen auf einem Pappkännchen lag. Darunter stand: "Wenigstens satt." Ich fragte, ob wir uns sehen sollten. Wieder nur ein Smiley. Die Tage fügten sich aneinander wie unauffällige Glasplatten, transparent und doch trennend. Ich arbeitete bis in den frühen Abend, fuhr dann nach Hause und ließ mich vom Summen der Nachbarschaft betäuben. Fernsehstimmen durch dünne Wände, Besteck in Spülen, das Scharren von Stühlen auf Laminat. Manchmal hörte ich in der Ferne ein trockenes Schnippen. 4-mal, sauber gesetzt. Jedes Mal hielt ich den Atem an, obwohl ich wusste, dass es nur eine Täuschung sein konnte, ein Echo meiner eigenen Gedanken. Dennoch zog ich den Vorhang ein Stück zu, als könnte mich eine Geste von der Außenwelt abkapseln. Am Wochenende fragte Sophie, ob wir Kaffee trinken wollten. Nur als Menschen, die denselben seltsamen Abend erlebt haben. Ich nahm an, das Café lag an einer Ecke, wo zwei Straßen im spitzen Winkel zusammenliefen. Man brauchte 3 große Schritte, um den Raum zu durchqueren. Vielleicht 4, wenn man höflich auswich. Sophie kam ohne Zopf, die Haare lose, die Brille beschlug, als sie die Tür hinter sich schloss. Wir saßen an einem schmalen Tisch aus hellem Holz. Unser Gespräch war anfänglich vorsichtig, wie auf dünnem Eis. Doch es trug. Ihre Ironie hatte Kanten, aber auch Wärme. Sie hörte zu, ohne zu drängen, und wenn sie lachte, fiel die Unsicherheit kurz von ihr ab wie Staub. »Ich hätte es ihm klarer sagen müssen«, sagte sie und starrte in ihren Becher. »Nicht erst draußen.« »Er hätte es früher gehört, wenn er dafür bereit gewesen wäre«, erwiderte ich. »Ethan sieht gerne das Ende, bevor er den Anfang lebt.« Sie sah auf und nickte langsam. »Das klingt, als wüsstest du das aus Erfahrung.« Ich zuckte mit den Schultern. »Man lernt mit der Zeit, welche Türen man schließt, wenn man andere öffnet.« Der Kaffee wurde zu einem Spaziergang. Nur wenige hundert Meter, einmal um den Block. Kein Händedruck zum Abschied, kein Versprechen. Doch in der Stille danach fühlte sich meine Wohnung zu groß an, als wäre jemand hinausgegangen, den ich nicht eingeladen hatte, zu bleiben. In den nächsten Tagen versuchte ich wieder, Ethan einzubinden. »Billard heute?« »Nur wir zwei. Smiley.« »Karaoke. Deine schiefe Version von Wonderwall fehlt der Stadt.« Smiley. Ich rief einmal an. Er hob nicht ab. Später schrieb er, alles gut. Kein Punkt, keine Geste, die verraten hätte, wie es ihm wirklich ging. Aber zwischen den Zeichen lag etwas, das mich erstarren ließ. Eine aufgeräumte Leere. Sophie und ich sahen uns ein zweites Mal. Wir nannten es nicht so, doch es war eines. Ein kleiner Pub am Rand der Innenstadt, ein stiller Tisch, an dem das Licht eine saubere Kante auf den Boden warf. Sie erzählte von ihrer Arbeit, ich von meinem Einstieg in die Beratung. Wir fanden Sätze, die nicht auftrumpften, sondern passten, als hätte jemand sie genau dort vorgesehen. Später, im kalten Luftzug der offenen Tür, sagte sie, »Ich will ehrlich sein. Ich weiß nicht, ob ich gerade jemanden in meinem Leben will, aber ich will auch nicht weggehen und so tun, als wäre da nichts. Wir können nichts benennen«, sagte ich. »Wir können einfach gehen und sehen, wohin.« Sie nickte. »Aber eines muss klar sein. Ethan hat hier keinen Schatten zu werfen.« Ich stimmte zu. Der Grenzpfahl war gesetzt, sichtbar, eindeutig. Und doch wusste ich, dass Grenzen selten dort bleiben, wo man sie hinstellt. In der folgenden Woche sah ich Ethan zufällig vor einer Bar. Er stand im Neonrand der Scheibe und starrte auf sein Handy, das Gesicht blassgrün vom Licht. Viermal schnippte er, langsam, als würden die Gelenke Sand knirschen. Ich wollte hineingehen, aber in diesem Moment legte er das Handy beiseite und ging, ohne aufzuschauen. Später schrieb ich ihm, »Morgen Mittag? Burger auf mich!« Smiley. Nachts saß ich im Dunkeln und lauschte meinem Kühlschrank, der in Intervallen brummte, als wolle er das Haus beruhigen. Von draußen wehte das Geräusch von Reifen über nassen Asphalt hinein, ein fernes Sirenensummen, das wie ein eingeschlafenes Tier klang. Ich dachte an Ethans Hemd, einen Hauch zu groß, an den Schweißrand am Kragen, an seine Hände, die vier Takte lang etwas suchten, das sie nicht greifen konnten. Ich dachte an Sophies Lachen, das in mir einen stillen Raum geöffnet hatte. Zwei Bewegungen, die sich aufeinander zubewegten, ohne sich zu sehen. Am Ende der Woche schickte Sophie einen Satz, der wie ein Schlüssel klang. »Ich habe das Gefühl, wir stehen an der Schwelle.« Ich tippte, »Vielleicht.« »Wichtig ist, dass wir nicht springen, ohne hinzusehen.« Sie antwortete, »Einverstanden.« Im Flur flackerte die Lampe. Einmal, dann aus. Ich stand auf einem Quadratmeter Dunkelheit und hob automatisch die Hand, als könnte ich damit etwas prüfen, das man nicht greifen kann. Von irgendwo, tief in der Wohnung unter mir, kam ein leises Schnippen. Vier Schläge. Sauber, als hätte jemand geübt. Ich atmete aus. »Gute Nacht, Ethan«, sagte ich in die Stille, obwohl ich wusste, dass er mich nicht hören konnte. Manche Grenzen zieht man mit Worten. Andere erkennt man erst, wenn man sie überschreitet. Es war ein unscheinbarer Donnerstagnachmittag, als mein Telefon klingelte. Auf dem Display erschien Marks Name und sofort wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Wir hatten uns seit Wochen nicht gesprochen und er war keiner, der ohne Grund anrief. Seine Stimme klang rau, als hätte er lange überlegt, ob er den Hörer überhaupt abnehmen sollte. Alex, wir müssen reden. Es geht um Ethan. Wir trafen uns eine Stunde später in einem kleinen Café an der Hauptstraße. Die Tische standen so dicht, dass man das Gefühl hatte, die Gespräche der Fremden könnten jeden Moment in die eigene Unterhaltung kippen. Mark wartete am Fenster, die Hände um eine Kaffeetasse geklammert. Seine Augen waren gerötet, nicht vom Alkohol, sondern von Schlafmangel. »Ich war bei Ethan«, begann er ohne Umschweife. »Oder besser gesagt, ich habe es versucht.« »Bei seiner Wohnung?«, fragte ich überrascht. Mark nickte. »Die Adresse, die er uns gegeben hat, da ist kein Apartment. Es ist ein chinesisches Restaurant. Ich habe mit dem Besitzer gesprochen. Sie kennen keinen Ethan Parker und sein angeblicher Job? Ich habe dort ebenfalls nachgefragt, nie von ihm gehört.« Ich rutschte unruhig auf meinem Stuhl hin und her. »Vielleicht gibt es eine Verwechslung? Ein Fehler im System?« Mark schüttelte den Kopf. »Nein, Alex, ich habe noch weiter gesucht. Ich habe an der Universität nachgeschaut. Es gibt keinen Ethan Parker in den Registern. Er war nie eingeschrieben, verstehst du? Wir wissen nichts über ihn. Nicht, wo er herkommt, nicht, wo er arbeitet, nicht einmal, wie alt er wirklich ist.« Seine Worte hingen schwer in der Luft. Ich dachte zurück an all die Abende, an denen Ethan bei uns gewesen war, an das ständige Fingerschnippen, an die endlosen Geschichten über seine Brüder und das religiöse Elternhaus. War das alles nur Fassade? Und seine Familie? Fragte ich leise. Er hat doch von seinen Brüdern erzählt. Erwähnt, ja. Aber nie Namen. Keine Fotos, keine Besuche, nichts. Wir haben uns alles selbst zusammengebastelt, weil wir es glauben wollten. Mir wurde übel. Ich erinnerte mich daran, wie Ethan in der Bar dagestanden hatte. Still, ohne Schnippen, mit leerem Blick, nachdem Sophie ihn zurückgewiesen hatte. Damals hatte ich Mitleid empfunden. Jetzt kroch ein anderes Gefühl in mir hoch. Misstrauen. Mark schob sein Handy über den Tisch. Auf dem Bildschirm sah ich ein Foto, das er heimlich gemacht hatte. Es zeigte das Schaufenster des Restaurants, wo eigentlich Ethans Wohnung hätte sein sollen. Chinesische Schriftzeichen prangten auf roten Bannern, ein Kellner rauchte vor der Tür. Kein Hinweis auf Ethan. »Also, was machen wir?«, fragte ich schließlich. Mark seufzte. »Das ist es ja. Was sollen wir tun?« »Er hat nichts Kriminelles getan. Er ist einfach nicht der, für den wir ihn halten. Aber ich habe das Gefühl, er spielt mit uns. Oder mit dir. Du bist ihm näher als ich.« Ich schwieg. In meinem Kopf klangen Sophies Worte nach. »Er darf keinen Schatten werfen.« Doch der Schatten war längst da und er wurde dunkler. In dieser Nacht erzählte ich Sophie von Marks Entdeckung. Wir saßen in meiner Wohnung, während draußen ein Sommergewitter aufzog. Der Wind ließ die Äste gegen das Fenster schlagen und die Tropfen prasselten so laut, dass wir manchmal die Stimmen heben mussten. »Das erklärt einiges«, sagte sie nachdenklich. »Dieses ständige Schnippen, als wollte er uns glauben machen, dass da eine unsichtbare Melodie läuft. Vielleicht hat er nie aufgehört, Theater zu spielen.« »Aber warum?«, fragte ich. »Was bringt es ihm, eine Rolle zu erfinden?« Sie zuckte mit den Schultern. »Vielleicht geht es gar nicht um uns. Vielleicht erzählt er sich selbst eine Geschichte, in der er existiert.« Ein Donnerschlag ließ die Gläser im Schrank klirren. Ich stand auf und zog die Vorhänge zu, doch es fühlte sich an, als würden die Schatten im Raum dichter, nicht leichter. Sophie legte mir die Hand auf den Arm. »Du musst vorsichtig sein, Alex. Wenn jemand so wenig über sich preisgibt, gibt es dafür einen Grund.« Später, als wir ins Bett gingen, lauschte ich lange den Geräuschen des Sturms. Irgendwann, kurz bevor ich einschlief, meinte ich durch das Rauschen des Regens ein leises Schnippen zu hören. 4 Schläge, schnell und trocken, direkt vor dem Fenster. Ich sprang auf, riss die Gardine beiseite. Doch draußen war nichts außer den zuckenden Lichtern der Straßenlaterne im Regen. Mein Herz raste. Vielleicht war es nur Einbildung. Vielleicht hatte mein Verstand die Lücke gefüllt, weil er nach Erklärungen suchte. Aber tief in mir wusste ich, Ethan war nicht verschwunden. Er war da draußen, irgendwo in der Dunkelheit und erzählte eine Geschichte, die wir noch nicht verstanden. Der Tag begann wie jeder andere. Sophie und ich frühstückten in meiner Küche, 2 Tassen schwarzer Kaffee, 2 Scheiben Toast, kein überflüssiges Wort. Sie küsste mich an der Tür, zog die Jacke an und verschwand im Treppenhaus. Ich sah ihr nach, bis ihre Schritte im Beton verstummten. Der Morgen roch nach Regen, doch der Himmel hielt sich zurück. Gegen 14 Uhr vibrierte mein Telefon. Erst eine Nachricht von einer Kollegin Sophies, dann eine zweite von einer Bekannten, schließlich ein Anruf von einer unbekannten Nummer. Als ich abhob, hörte ich Atem, zu schnell, zu nah, und eine Stimme, die von Sirenen begleitet wurde. Sophie Miller wurde an einer Kreuzung aus ihrem Wagen gezogen. 3 Männer, maskiert, ein grauer Van, Richtung Süden. Das Wort gezogen grub sich in meinen Magen wie ein kalter Haken. Ich ließ alles stehen und liegen, lief die 4 Stockwerke hinab, ohne die Hand am Geländer, und saß wenige Minuten später im Auto. Das Navi zeigte mir die Kreuzung, kaum 3 Kilometer entfernt. Als ich ankam, hatten Polizisten den Bereich mit Band abgesperrt, gelbe Streifen flatterten im Wind. Ein Wagen stand verwaist am Randstein, die Fahrertür halb offen, der Gurt verdreht. Auf dem Asphalt lag ein Schlüsselanhänger in Form einer kleinen Fledermaus. Ich erkannte ihn sofort. 2 Beamte hielten mich auf, fragten nach meinem Namen. Alex Carter, ich war verabredet. Der Satz zerfiel. Einer der Polizisten bot mir Wasser an, der andere führte mich zur Seite. Wir verfolgen Spuren. Sie sind Sophies Partner? Ich nickte. Dann müssen wir ein paar Fragen stellen. Sie notierten meine Angaben, meine heutige Route, meinen Arbeitsplatz, die Zeitstempel der Zugänge. Ich sprach schnell, zu schnell und merkte, wie meine Hände zitterten. Wir melden uns, sagte der Beamte. Bleiben Sie erreichbar. Ich wollte Ihnen von Ethan erzählen, von den leeren Registern, der falschen Adresse, den Smileys. Da ist noch etwas, setzte ich an, doch die Blicke blieben höflich und leer. Wir verfolgen mehrere Ansätze, sagte der Ältere. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Zurück im Auto starrte ich auf meine Finger. Sie lagen still am Lenkrad, so beherrscht, dass es mir unnatürlich vorkam. Ich wählte Marks Nummer. Mark, Sie haben Sophie mitgenommen. Er brauchte keine Erklärung, nur einen Ort. Wir trafen uns 30 Minuten später in einem kleinen Diner an der Ausfallstraße, wo der Kaffee dünn war und die Uhr über der Kasse zu laut tickte. Was weißt du? Fragte er. Ich wiederholte die Fetzen, die ich hatte. Er hörte zu, presste die Lippen zusammen. Ethan, sagte er schließlich. Ich wusste, dass der Name fallen würde. Wenn er... Mark verstummte, als hätte er eine Linie im Kopf gezeichnet, über die er nicht gehen wollte. Wir durchsuchen das Netz. Lokale Gruppen, kurze Clips, irgendetwas, das hängen geblieben ist. Nach einer Stunde meldet sich der erste Kontakt. Kennt ihr den Typen, der ständig mit den Fingern schnippt? Hab den in den Lagerräumen an der River Road gesehen. Ein zweiter schreibt, Bibliothek, unten, da schnippen Leute, ohne es zu merken. Ein dritter, hab so einen schon öfter im Flur gesehen, immer mit Kapuze, regelt was mit Schließfächern. Die Nachrichten sind brüchig, aber sie zeigen in dieselbe Richtung. Lagerräume zuerst, sage ich. Mark nickt. Wir fahren die River Road hinunter, vorbei an Baumärkten, Autohöfen, einer Tankstelle, die wie ein schiefes Zahnrad in der Landschaft steht. Die Anlage besteht aus rein graugrüner Metalltore, jedes knapp 2 Meter breit und 2 Meter hoch, identische Schlösser, identische Schatten. Das Büro ist ein Container mit einem kleinen Fenster. Dahinter ein Mann mit Baseballkappe. Sein Namensschild sagt Collins. Ich erkläre, was passiert ist. Nicht alles, nur das Nötigste. Er hört zu, ohne viel Mimik. Der Schnipper, sagt er nach einem Moment. Der kommt 2 bis 3 die Woche. Klein schmal, näht sich die Taschen mit Sicherheitsnadeln zu, redet wenig. Er lehnt sich zurück, prüft uns, als wolle er wissen, wie ernst wir es meinen. Ich kann euch nicht reinlassen. Mark stellt eine Frage, die nach einem Preis klingt. Collins schweigt. Lang genug, dass die Klimaanlage im Container zu laut wird. Ich habe nichts gesehen, sagt er schließlich und steht auf. Wir gehen hinter ihm her, die Reihen entlang, an Toren vorbei, die wie Augenlider wirken. Ganz hinten, unter einer flackernden Lampe, bleibt er stehen, tippt mit dem Schuh gegen ein Schloss. Wenn hier was lose wäre, könnte es zufallen, ohne dass jemand was gemerkt hat. Das Schloss ist kein Hindernis. Die Tür rollt mit einem blechernen Stöhnen hoch. Der Geruch schlägt uns entgegen. Kaltes Metall, alte Wäsche, Staub, der nach Papier schmeckt. Drinnen, mittig, steht eine Kiste. Gepolstert mit grauem Filz, gerade so groß, dass ein Mensch in Fötusstellung hineinpasst. An der Wand hängen Kleider, Secondhand. Ich erkenne Muster und Farben, die Ethan getragen hat. Auf einer Kiste liegen Bücher, schwere Ausgaben, Dostojewski, Dumas, Bronte. Ich nehme eines hoch, schlage die Rückseite auf, sehe den Stempel der Stadtbibliothek. Ausleihe vor 7 Tagen. Er hat hier geschlafen, sage ich. Mark prüft die Kiste mit einem Handrücken. Und gelauert, fügt er hinzu. Das ist kein Lager, das ist ein Zwischenhaus. Ich nehme die Bücher. Jede Karte bestätigt die gleiche Bibliothek. Wenn er irgendwo einen Abdruck hinterlassen hat, dann dort. Wir fahren. Die Stadt liegt flach und trocken vor uns, als hätte der Tag seine Farbe verloren. Vor der Bibliothek ist es leer. Die Doppeltür aus Glas steht halb offen, als hätte jemand in Eile vergessen, sie zu schließen. Drinnen an der Information steht eine Frau mit großen Brillengläsern. Wir schließen gleich, sagt sie, ohne aufzusehen. Emma Lewis? Frage ich. Sie nickt. Wir suchen jemanden, der oft hier ist, schmal, unscheinbar. Er schnippt mit den Fingern, wenn er nervös wird. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Sie greift nach einem Schlüsselbund. Und da ist es. 2 schnelle, trockene Schnipper. Wie ein Reflex. Sie erstarrt, als hätte sie es selbst erschreckt. Mark und ich sehen uns an. Etwas kippt. Ein unsichtbarer Vorhang bewegt sich, kaum merklich wie Luft über Wasser. Wir wollen niemandem schaden, sage ich. Aber wir müssen wissen, ob Sophie hier war. Emma tritt einen Schritt zurück, ihre Hand verkrampft um den Schlüsselring. Der Funkschatten der Lampen lässt die Gänge dunkler wirken, als sie sein dürften. Aus der Tiefe dringt ein Geräusch, erst wie Schuhsohlen auf Linoleum, dann wie ein kurzer, gespannter Ruck. Snap. Mark flüstert. Hörst du das? Ich nicke. Es sind mehrere. In unterschiedlichen Abständen, als würde ein Chor sich einzählen. Emma weicht weiter zurück. Sie dürfen hier nicht sein. Ihre Stimme ist zu leise für den Satz. Der Flur saugt die Worte auf, als ernährte er sich davon. Und irgendwo hinter den Regalen antwortet das Schnippen. 4 Schläge, exakt gesetzt, als folgten sie einer Partitur, die wir nicht lesen können. Sophie, sage ich in den Gang hinein. Wenn du mich hörst, ich bin hier. Meine Stimme bricht in der Mitte, wird rau und kehrt nicht zu mir zurück. Mark legt mir die Hand auf die Schulter. Wir gehen nach unten, sagt er. Es klingt nicht nach Plan, sondern nach Zwang. Hinter der Information führt eine Treppe in den Keller. Auf der obersten Stufe hängt ein Schild. Zugang nur für Personal. Ich nehme es ab und lehne es an die Wand. Die Luft wird kühler, um vielleicht 3 Grad, riecht nach Beton und altem Papier. Nach 10 Stufen beginnt das Licht zu flackern. Nach 20 Stufen ist es still genug, dass ich meinen Puls in den Ohren höre. Nach 30 Stufen knackt oberhalb etwas Metallisches. Snap. Nicht umdrehen, sagt Mark. Weiter. Unten landet unser Schritt auf glattem Beton. 2 Gänge führen nach links und rechts, beide mit Türen gesäumt, auf denen Nummern stehen, weiß auf schwarz. Ich spüre, wie der Keller atmet. Und über uns, weit über uns, spannt sich etwas Unsichtbares wie eine Decke aus schwerer Nacht. Sophie war hier, sage ich. Ich weiß nicht, woher ich es weiß, aber die Luft hat ihren Abdruck. Dann finden wir sie, sagt Mark. Das Schnippen antwortet, diesmal aus beiden Gängen. 4 Schläge links, 4 Schläge rechts und in der Mitte, irgendwo im Beton, ein 5. der nicht dazugehört. Die Lagerräume lagen am Rand der Stadt, eingezwängt zwischen einem verlassenen Baumarkt und einem umzäunten Schrottplatz. Reihen von Metalltoren erstreckten sich wie ein Schachbrett aus Grün und Grau. Jedes Tor war gleich breit, kaum mehr als 2 Meter und gleich hoch mit rostigen Vorhängeschlössern, die unter dem flackernden Licht vereinzelter Lampen hingen. Es war ein Ort, der selbst tagsüber ein Gefühl der Abwesenheit ausstrahlte, und bei Dunkelheit wirkte er wie ein Labyrinth für Geister. Collins, der Verwalter mit der Baseballkappe, führte uns schweigend durch die Reihen. Seine Schritte waren bedächtig, als zähle er innerlich die Türen ab. »Ich habe nichts gesehen«, murmelte er, fast wie ein Mantra, das er sich selbst vorsagte. Dann blieb er abrupt stehen und deutete mit dem Fuß auf ein Schloss, dessen Kanten blanker wirkten als die anderen. »Wenn hier etwas nicht stimmt, dann bei diesem Tor.« Mark sah mich an und ich nickte stumm. Collins wandte sich ab, als hätte er Angst, überhaupt Zeuge zu werden. »Ich bin gleich zurück«, sagte er und verschwand in Richtung Bürocontainer. Die Botschaft war klar. Wir waren auf uns gestellt. Das Schloss war alt, aber nicht fest verschlossen. Es ließ sich mit einem kräftigen Zug aufbrechen, das Metall ächzte, dann rollte das Tor nach oben. Der Geruch, der uns entgegenschlug, war eine Mischung aus altem Stoff, feuchtem Papier und abgestandenem Staub, der sich sofort auf der Zunge niederlegte. Im Inneren herrschte eine bedrückende Ordnung. Links hingen Kleidungsstücke auf einer Stange, abgetragene Hemden, Hosen mit Flicken, Schuhe, deren Sohlen sich lösten. Ich erkannte einzelne Stücke, die Ethan oft getragen hatte. Die Farben waren stumpf, der Geruch von Schimmel und Kakerlaken unverkennbar. Mittig im Raum stand eine große Kiste, innen mit grauem Filz ausgekleidet. Sie war rechteckig, knapp 2 Meter lang, 1 Meter breit und 1,5 Meter tief. Ich stellte mir unweigerlich vor, wie jemand darin lag. Eingerollt, mit angezogenen Knien, wie ein Kind im Mutterleib. Der Gedanke ließ mich frösteln. Mark schob eine kleinere Holzkiste zur Seite und öffnete sie. Darin lagen Bücher, sorgfältig gestapelt, in Leinen gebunden, manche mit goldenen Schriftzügen auf dem Rücken, Dostojewski, Dumas, Bronte, Klassiker der Weltliteratur. Ich nahm ein Exemplar in die Hand. Schuld und Sühne, schwer und staubig. Auf der Rückseite prangte ein Stempel der Stadtbibliothek. Das Datum der Ausleihe lag keine 10 Tage zurück. »Also war er hier«, murmelte Mark. »Und er war in der Bibliothek.« Ich legte das Buch zurück. »Vielleicht arbeitet er dort, oder er versteckt sich hinter den Regalen.« Mark schnaubte. »Er versteckt mehr als das. Alles, was er uns erzählt hat, war eine Fassade. Kein Job, keine Wohnung, keine Vergangenheit. Nur ein Lager voller Lumpen und geliehene Bücher. Wir durchsuchten weiter. In einer Ecke lag ein Stapel alter Notizhefte. Manche waren leer, andere voller Kritzeleien. Halbfertige Sätze, Fragmente von Geschichten, kurze Dialoge, die abrupt endeten. Zwischen den Seiten klebten Bleistiftspäne, als hätte jemand besessen geschrieben und wieder gelöscht. Ich überflog eine Passage. Die Musik darf nicht aufhören. Wenn sie schweigt, endet die Figur. Daneben war ein Kringel gezeichnet, vier kleine Striche, die wie Fingerbewegungen aussahen. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Er war hier, aber er hat sich nicht versteckt. Er hat gelebt wie in einer Zelle, als wäre das sein Zuhause. Mark trat zur gepolsterten Kiste und klopfte gegen den Filz. Das hier ist kein Bett, es ist eine Hülle. Er lag hier wie ein Objekt. Wir schwiegen, während die Lampe draußen über uns surrte. Das Licht warf schwankende Schatten an die Wand, die wie Figuren wirkten, die sich an den Rändern des Raumes bewegten. Ich hielt inne und lauschte. War da nicht ein Geräusch? Ein leises, trockenes Schnippen, so fern, dass es fast vom eigenen Blutrauschen verdeckt wurde? Vier Schläge, rhythmisch, als kämen sie durch die dünnen Metallwände. »Hast du das gehört?« flüsterte ich. Mark hielt die Luft an, dann nickte er. »Ja, von draußen.« Wir ließen die Kisten stehen und traten wieder ins Freie. Doch der Gang zwischen den Metalltoren war leer, nur das Knistern einer defekten Lampe begleitete uns. Das Schnippen verstummte so abrupt, als wäre es nie dagewesen. »Bibliothek«, sagte Mark entschlossen. »Wenn er hier Bücher holt, dann ist das unser nächster Schritt.« Wir schlossen das Tor wieder. Das Schloss hing lose, als Zeichen eines Geheimnisses, das wir geöffnet, aber nicht gelöst hatten. Collins stand am Ende der Reihe, die Hände tief in den Taschen. Er tat so, als hätte er uns nicht gesehen. Auf dem Weg zum Auto sah ich noch einmal zurück. Für einen Moment war ich mir sicher, eine Gestalt hinter einem der Tore zu erkennen, schmal, unbeweglich, das Gesicht verborgen. Doch als ich blinzelte, war da nichts außer dem tristen Metall. Wir stiegen ins Auto, die Scheinwerfer schnitten durch das Dunkel. Vor uns lag die Bibliothek. Ein Gebäude aus hellem Stein, das sich wie eine Festung gegen die Nacht erhob. Ich spürte, dass wir mit jedem Schritt näher an einen Punkt gelangten, an dem es kein Zurück mehr geben würde. »Ethan lebt nicht mehr in unserer Welt«, sagte Mark leise. »Er gehört längst jemand anderem.« Die Stadtbibliothek thronte wie ein heller Block aus Sandstein zwischen zwei schmalen Seitenstraßen. Breite Stufen führten zur Doppeltür aus Glas. Dahinter lag ein Foyer, das nach altem Papier und Reinigungsmittel roch. Es war kurz vor Schließzeit, die Lichter standen bereits auf halber Leistung, und in den Regalen flackerte vereinzeltes Deckenlicht, als sei der Strom müde geworden. An der Information stand Emma Lewis, eine schmale Frau mit großen Brillengläsern. Sie ordnete Rückgaben und blätterte Stempelkarten, ohne aufzublicken. Mark blieb zwei Schritte hinter mir, die Hände in den Jackentaschen, als wolle er seine Unruhe verbergen. »Wir suchen jemanden«, sagte ich. »Schmal, unauffällig, arbeitet vielleicht hier oder kommt oft. Er schnippt mit den Fingern, wenn er nervös ist.« Emma hob den Kopf. »Wir schließen in 5 Minuten.« »Es ist wichtig«, sagte Mark. »Er heißt Ethan.« »Den Namen kenne ich nicht.« Ihre Finger griffen nach einem Schlüsselbund, und da war es. Zwei trockene Schnipper. Kaum hörbar, wie ein Reflex der Gelenke. Emma erstarrte, als hätte sie sich selbst ertappt. Das Geräusch hing im Foyer, federleicht, aber gezielt, wie ein Stich. Mark und ich wechselten einen Blick. »Warum haben Sie gerade geschnippt?«, fragte er leise. »Ich weiß nicht, wovon Sie reden.« Ihre Stimme wurde zu weich für den Satz. Sie schob das Schlüsselbund in die Tasche und trat einen Schritt zurück. Hinter der Information führte ein Gang in die Tiefe der Regalanlagen. Das Deckenlicht war dort spärlicher. Schatten lagen quer wie Striemen. Von irgendwo zwischen den Regalen klang es zurück. 4 Schläge. Gleichmäßig, als zöge jemand an unsichtbaren Fäden. Snap, 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 snap. »Sophie«, sagte ich in den Raum hinein. Wenn du hier bist, ich bin da. Die Luft nahm die Worte auf, trug sie jedoch nirgends hin. Emma wich weiter zurück, bis ihre Hüfte die Durchgangstür berührte. Sie dürfen hier nicht sein, sagte sie, und der Satz wackelte, als stünde er auf zu dünnen Beinen. Mark legte mir die Hand auf den Rücken. Unten, flüsterte er. Wenn er irgendwo eine Spur hinterlässt, dann dort. Hinter der Tür lag eine Treppe in den Keller. Ein Schild verbat den Zutritt für Besucher. Ich nahm es ab und lehnte es an die Wand. Die Luft war hier 2-3 Grad kühler, trocken, mit Metallgeschmack. Nach etwa 10 Stufen begann das Licht zu flimmern. Nach 20 hörte man nur noch Schuhe auf Beton. Nach 30 Stufen stand man in einer T-Kreuzung aus rohem Gangwerk, links und rechts Türen mit schwarzen Nummern, weiß aufgetragen, 0,11, 0,12, 0,13. Hörst du es? Fragte Mark. Links 4 Schnipper, rechts 4. Präzise wie ein Metronom. Dazwischen ein 5. versetzt, als hätte sich jemand vertan. Links, sagte ich. Wenn Sie wollen, dass wir rechts gehen. Mark nickte. Wir hielten den Atem an und gingen links an einer Reihe Lüftungsschächte vorbei. Die Luft vibrierte, kaum messbar, eher zu ahnen als zu spüren. Nach etwa 40 Metern endete der Gang vor einer Doppeltür aus Stahlblech. Rost hatte sich in Blütenform ausgebreitet, als wäre das Metall an einer Krankheit erkrankt. Ein Griff hing schief. Kein Schloss. Nur die pure Trägheit der Jahre. Zu zweit, sagte Mark. Einatmen, drücken. Wir stellten die Sohlen gegen den Boden, die Hände an den kalten Stahl und drückten, bis in den Ellbogen ein dumpfer Schmerz stieg. Erst gab die linke Tür 1 Zentimeter nach, dann schnarrte ein Scharnier und beide Blätter rutschten auf. Dahinter lag ein Saal, so groß wie eine kleine Turnhalle, vielleicht 20 Meter lang und 12 Meter breit. Die Decke verlor sich im Dunkel, als hätte jemand ein Tuch über den Raum gespannt. Reihen aus Klappstühlen standen aufgereiht, mindestens 100, jeder auf den nächsten ausgerichtet, als warteten sie auf ein unsichtbares Publikum. In der Mitte des Saals sah ich ein hölzernes Objekt, kniehoch, mit Gelenken an Schulter, Hüfte, Knie und Ellenbogen, eine Puppe, wie aus dem Zeichenunterricht, nur größer, grober, mit mattem Lack. Dünne Drähte führten von den Gelenken nach oben in das Dunkel. Einer der Drähte vibrierte, kaum. Dann rutschte er an einem Knoten, verhakte sich, löste sich wieder. Snap. Die Puppe hob den Arm in einem unnatürlichen Winkel, als wolle sie einen schweren Gegenstand anstoßen. Ein zweiter Draht zuckte, und das Holzbein setzte einen halben Schritt. Der Klang der Spannung war trocken, kurz, gefährlich nah dem Fingergeräusch, das sich in meinem Kopf eingebrannt hatte. »Wer führt die Drähte?« flüsterte Mark. Ich hob die Taschenlampe, die ich aus dem Auto geholt hatte, und fuhr den Drähten nach. Das Licht schluckte oben, als würde es in eine flüssige Dunkelheit tauchen. Dort oben bewegte sich etwas, nicht schnell, nicht langsam, eher wie ein Atem, der die Nacht dehnt. Hinter uns knirschten die Türen. Wir fuhren herum. In der Öffnung stand eine Gruppe von Menschen. Unterschiedlich alt, sauber gekleidet, Gesichter, die man auf Plakate druckt, weil sie allen gefallen. Kein Wort, keine Geste. Bis der Draht an der Puppe wieder nachgab. Snap. Als hätte jemand einen Startschuss gegeben, machten sie einen Schritt in den Saal. Gleichzeitig. Spiegelgleich. Stehen bleiben, sagte Mark. Die Stimme brüchig, aber gerade. Wer sind Sie? Keine Antwort. Die Gruppe fächerte sich aus, ohne uns näher zu kommen. Ihre Bewegungen waren nicht steif, doch etwas an ihnen war falsch. Zu glatt, als würden sie versuchen, Natürlichkeit zu imitieren. Ich hörte ein scharfes Einatmen über uns, dann eine Stimme, die wie ein Hauch durch ein Loch strich. Die Besucher haben sich verirrt. Ich spürte, wie mir die Nackenhaare aufstanden. »Hörst du das?«, fragte ich. »Ja«, sagte Mark. »Es schreibt mit.« Die Puppe hob den Arm. Aus der Gruppe löste sich eine Frau mittleren Alters. Sie schnippte mit den Fingern, zweimal, dreimal, fand dann in eine Bewegung, die man als menschlich bezeichnen konnte. »Sie dürfen hier nicht sein«, sagte sie, und der Nachhall ihrer Worte lief wie Wasser an den Wänden ab. Über uns lachte die Stimme, nicht fröhlich, eher geübt, als wäre Lachen eine Pflichtübung. »Wo ist Sophie?«, fragte ich. Die Frau hob die Schultern, eine Geste, die so exakt war, dass sie wie gezeichnet wirkte. »Hier werden Geschichten aufbewahrt«, sagte die Stimme von oben. »Jede braucht ihr Ende.« Ich trat einen halben Meter zurück. Die Taschenlampe tastete den Bühnenrand ab. Seitentüren, Werkbänke, Kisten, Spulen mit Draht. Hinter der Bühne führte ein niedriger Durchgang in einen Nebenraum. »Dort«, flüsterte ich. Mark nickte. »Langsam.« Wir gingen seitlich am Stuhlmeer vorbei. Bei jedem Schritt knirschte Staub unter den Sohlen, trocken wie Kreide. Die Gruppe drehte die Köpfe, alle im selben Winkel, folgte uns nicht, aber sah zu. Über uns setzte die Stimme wieder an, wie ein Moderator, der eine Szene einleitet. Die beiden Männer suchten hinter der Bühne, während die Figuren geduldig warteten. »Wir sind keine Figuren«, sagte Mark. »Das ist Ansichtssache«, flüsterte die Decke. Hinter der Bühne war es niedriger. Die Decke hing vielleicht nur 2 Meter über dem Boden. Werkzeuge lagen in ordentlichen Reihen. Drähte, Zangen, Holzstücke, Notizblätter in Stapeln. Auf einem Tisch lag eine Liste mit Namen, daneben leere Linien, als warteten sie auf Einträge. Ich schluckte. Am Ende des Raumes stand eine weitere Tür, halb offen, der Spalt nicht breiter als 10 Zentimeter. Dahinter schimmerte etwas Helles. Papier. »Wenn sie hier ist«, sagte ich, »dann da drin.« Die Stimme oben seufzte, fast zärtlich. »Die Rettungsszene, sehr beliebt.« »Halt den Mund«, knurrte Mark. Ich legte die Finger an die Türkante. Der Spalt war kalt. Dahinter raschelte es, leise, gleichmäßig, wie viele Seiten, die im selben Moment umgeblättert werden. Und als ich die Tür ein Stück weiter öffnete, hörte ich es wieder. 4 trockene Schnipper, exakt gesetzt, nicht von einer Hand, sondern vom Ziehen eines Drahtes, der irgendwo in der Dunkelheit leichter wurde. Der Nebenraum hinter der Bühne roch nach Staub, Eisen und etwas Undefinierbarem, das an kaltes Fleisch erinnerte. Der Spalt in der Tür ließ ein fahles Licht hineinfallen, das wie gefiltert durch vergilbtes Papier wirkte. Ich stieß die Tür vorsichtig auf, und was wir dahinter fanden, ließ mir den Atem stocken. Auf einem langen Tisch lag ein Körper, oder besser gesagt, das, was einmal ein Körper gewesen war. Einzelne Gliedmaßen waren sorgfältig voneinander getrennt, die Haut blutleer, die Muskeln schlaff wie ausgetrocknet. Drähte verbanden die Gelenke, als wären sie dafür vorgesehen, wieder zusammengesetzt zu werden. Neben dem Tisch stapelten sich Zettel, dicht beschrieben mit handschriftlichen Notizen, Szenen, Beschreibungen, Dialogfragmente. Es wirkte, als würde hier kein Mensch mehr liegen, sondern eine Rolle, die darauf wartete, gespielt zu werden. Mark flüsterte, »Das ist ein Skript aus Fleisch.« Seine Hand umklammerte die Pistole, die er im Diner noch beiläufig in seiner Jacke gezeigt hatte. Jetzt hielt er sie so fest, dass seine Knöchel weiß hervortraten. Die Stimme aus der Dunkelheit oberhalb der Decke keuchte, als würde sie durch einen Schleier sprechen. Die neugierigen Männer haben die Werkstatt betreten. Sie staunten über die Kunstfertigkeit. »Sei still!«, rief ich in die Höhe. Mein Schrei hallte durch den Raum und kam wie ein kaltes Echo zurück. Mark trat näher an den Tisch, blätterte durch die Notizen. »Das sind Geschichten. Jede Figur hier ist ein Kapitel. Und er schreibt uns gerade.« Ein Geräusch zerriss die Stille. Von oben senkte sich plötzlich etwas Schwarzes herab, nicht schnell, aber unaufhaltsam. wie ein Balken aus Flüssigkeit. Es traf Mark direkt auf den Rücken und drückte ihn zu Boden. Ich hörte das Knacken seiner Rippen, dumpf und endgültig, als zerdrücke man eine Frucht. Er röchelte ein einziges Mal, ehe das Ding ihn packte und in die Dunkelheit hinaufzog. Blut tropfte auf den Betonboden, dunkel und zäh. »Nein!« schrie ich und rannte vor, doch alles, was ich erreichte, war die Leere, die Mark hinterließ. Der Tisch mit den Zetteln zitterte leicht, als hätte die Decke darüber gelacht. »Der zornige Mann wurde zu einer Geschichte«, säuselte die Stimme. Sein Ende war schnell, doch nicht bedeutungslos. Ich stolperte zurück, griff nach den Notizen, als könnte ich dort Antworten finden. Meine Hände zitterten, die Buchstaben verschwammen. »Wenn du der Erzähler bist«, murmelte ich, »dann will ich den Text mitgestalten.« Die Stimme hielt inne, als prüfte sie meine Worte. Ich hörte ein leises, kehliges Lachen. Der verängstigte Mann probierte, Teil des Werks zu werden. Vielleicht darf er etwas hinzufügen. »Ethan war nie real«, sagte ich laut, bemüht, die Angst aus meiner Stimme zu verbannen. »Er war nur deine Figur, eine Geschichte, die du uns vorgespielt hast. Seine Tragödie war nie dazu bestimmt, mit Sophie zu enden.« Es raschelte in der Dunkelheit, als würden hunderte Seiten gleichzeitig umgeschlagen. Die Gestalten im Saal hinter uns lachten, alle im selben Rhythmus, obwohl jede Stimme anders klang. Ein Chor aus künstlicher Fröhlichkeit. »Ja«, hauchte die Stimme, »Tragödie passt besser.« Ich spürte, wie sich ein neuer Text um mich legte, unsichtbar, aber bindend. Ich nutzte die Sekunde. »Und Sophie?« Sie war nie für Ethan bestimmt. Sie sollte gefunden werden. Von mir. Die Decke stöhnte, als würde ein gigantisches Gewicht darauf lasten. In einer Ecke des Raumes sah ich sie schließlich. Sophie. Sie saß auf einem Stuhl, die Hände auf einem Stapel leerer Seiten, der Kopf gesenkt, die Haut fahl. Drähte führten von ihren Handgelenken nach oben, gespannt wie Marionettenfäden. Ich riss die Zettel vom Tisch, knüllte sie zusammen. »Ich schreibe ihre Geschichte selbst«, rief ich. Die Drähte zitterten. Einer nach dem anderen löste sich. Sophie hob langsam den Kopf. Ihre Augen waren leer, doch ihr Blick suchte mich, als wollte er durch die Dunkelheit brechen. Ich lief zu ihr, zog die letzten Drähte von ihren Handgelenken und kniete mich neben sie. Ihr Atem kam flach, fast unhörbar, doch er war da. »Wir gehen«, flüsterte ich. Hinter mir donnerte es. Die Gestalten aus dem Saal bewegten sich, nicht hastig, aber gleichmäßig, wie Figuren, die ihren Einsatz spüren. Ich hob Sophie auf, sie war leichter, als ich erwartet hatte, kaum mehr als 40 Kilogramm. Ihre Beine fanden erst keinen Halt, dann stolperte sie, doch ich zog sie mit mir durch den Nebenraum. »Die Rettungsszene«, höhnte die Stimme von oben. »Ein Klassiker. Doch jede Szene braucht einen Abschluss.« Die Tür zur Bühne stand offen. Die Gestalten traten zur Seite, machten eine Gasse auf, als wären sie Zuschauer, die uns vorbeiziehen lassen. Einige schnippten mit den Fingern, vier Schläge, gleichmäßig, wie ein Applaus ohne Emotion. Ich hielt Sophie fester. »Komm«, murmelte ich. Wir erreichten die Treppe. Jeder Schritt hallte, und hinter uns brach ein Lachen los, das weder Freude noch Spott war, sondern reiner Zwang, als hätten sie vergessen, was Stille bedeutet. Über uns bebte die Decke. Die Stimme flüsterte: »Der verängstigte Mann floh.« Doch er wusste, er war längst Teil der Geschichte. Wir stolperten nach oben, die Luft wurde wärmer, die Schatten weniger dicht. Am Ende des Ganges flackerte das Licht, eine letzte Grenze. Als ich die Stufen hinaufstürzte, hörte ich noch einmal das Schnippen, vier Schläge, so präzise, dass sie wie ein Stempel wirkten. Snap, 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 snap. Und dann waren wir wieder im Foyer. Emma war verschwunden. Nur der Geruch alter Seiten blieb süßlich und schwer, wie eine Erinnerung, die man nicht abschütteln kann. Die Nacht nach unserer Flucht lag schwer über der Stadt. In meiner Wohnung roch es nach kaltem Schweiß und Papierstaub, den Sophie aus dem Untergrund mitgebracht hatte. Sie saß auf dem Sofa, die Knie angezogen, einen Becher Wasser in der Hand. Ich stellte das Fenster auf Kipp. Luft strich herein, kaum merklich, als hätte auch sie Angst, zu laut zu sein. »Erinnerst du dich?«, fragte ich leise. Sophie hob den Blick. »An Geräusche«, sagte sie nach einer Weile. »An Seiten, die umblättern, an eine Stimme, die lacht, ohne zu lachen.« Ihre Finger verfingen sich im Saum ihrer Jacke. Beim Herausziehen verhakte sich ein Nagel im Futter. Sie drehte das Handgelenk, befreite sich, und es passierte. 4 schnelle, trockene Schläge. Snap, 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 snap. Wir erstarrten, beide. Sie hielt die Hand an die Lippen, als hätte sie geflucht. »Es geht weg«, flüsterte sie. »Ich will nicht.« Es blieb bei dem einen Mal. Ich schrieb der Polizei eine chronologische Darstellung, sachlich, ohne die Worte, die sie nicht akzeptieren würden. Trespass, Keller, unbefugter Zugang, verdächtige Personengruppen. Ich schickte die Nachricht von einer anonymen Adresse, hängte Fotos von Stempelvermerken in den Büchern aus dem Lager an, den Namen von Collins, die Uhrzeiten aus der Bibliothek. Am Ende der Mail stand nur: Sperren Sie den Keller. Nicht für uns. Für alle. Am Morgen meldete sich niemand. Dafür stand Mark am Nachmittag vor meiner Tür. Ich brauchte einen Herzschlag, um zu begreifen, was ich sah. Er trug dieselbe Jacke wie im Diner. Der Stoff war unbeschädigt. Das Gesicht wirkte frischer als sonst, fast glatt, als hätte jemand die Müdigkeit aus den Falten gestrichen. Er lächelte zu breit. »Du...« Ich brach ab. »Komm rein.« Er trat ein, blickte sich um wie ein Fremder in einem vertrauten Raum. »Ich war weg«, sagte er. »Dann war ich wieder da.« Er lachte, leise, unpassend. »Komisches Gefühl, oder?« »Mark, was ist mit dir passiert?« Er runzelte die Stirn, als müsse er sich an eine Zeile erinnern. »Ich wollte dich sehen. Und Sophie. Ich wollte sagen, dass...« Er suchte nach einem Verb, das nicht kam. Die Hände fielen ihm an die Seiten, und da war es fast nebenbei. 4 Schläge. Snap, 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 snap. Sophie trat aus der Küche. Ihr Atem stockte. »Mark?« »Ja«, sagte er zu schnell. »Alles gut. Ich bin...« Er brach ab, sah an uns vorbei, in einen Punkt, der nicht existierte. »Ich bin wieder da.« Wir sprachen eine Stunde. Er erzählte von neuen Interessen. Von einem Drang, jeden Morgen zu laufen, 4 Kilometer, immer dieselbe Runde, von der plötzlichen Lust aufs Kochen. Er beschrieb es, als läse er eine Liste. Als er ging, drückte er mir die Schulter. »Wir sehen uns. Andere Geschichte, gleicher Ort.« Er lächelte. Ich wusste, dass er uns nicht ganz gehörte. 2 Tage später begannen in der Bibliothek Arbeiten. Gerüste auf den Stufen, LKW mit Betonmischern, Absperrgitter. Im Amtsblatt stand etwas von statischen Problemen im Untergeschoss, von veralteten Schutzräumen, die verfüllt werden müssten. Bauzeit 8 Wochen. Stahlplatten von 10 mm, Verschluss der Zugänge, zusätzlich eine Betonschicht von 40 cm. Die Stadt ließ Schilder anbringen. Kein Zutritt. Lebensgefahr. Ich beobachtete aus der Ferne, wie Arbeiter in gelben Westen die Doppeltür im Keller mit einem Schweißgerät versiegelten. Der Ton klang wie das Ende eines Satzes. Sophie traf ich täglich. Wir gingen kurze Wege, 3 oder 4 Blocks, als müssten wir beweisen, dass der Boden noch uns gehörte. Sie lachte wieder. Seltener, aber echt. Manchmal blieb sie mitten im Satz stehen, als lausche sie auf etwas, das ich nicht hörte. Dann atmete sie aus und sprach weiter. Kein weiteres Schnippen. »Wir waren Figuren«, sagte sie eines Abends. Zumindest fühlt es sich so an. Vielleicht, erwiderte ich. Aber Figuren vergessen nicht, Menschen schon. Was bist du? Ich nahm ihre Hand. Jemand, der sich entscheidet. In meinem Notizbuch hielt ich alles fest. Uhrzeiten, Orte, Aussagen. Ich schrieb keine großen Sätze, keine Metaphern. Nur Messbares. 4 Stufen bis zur Tür. 2 Sekunden Zugluft. Ein dumpfer Ton aus dem Hof links um 23.18 Uhr. Ich weigerte mich, der Stimme über mir Dialoge zu liefern. Ethan sah ich öfter, immer am Rand von Orten. An einer Ampel, vor dem Schaufenster einer Bar, auf dem Gehweg, wo die Platanen das Licht in Scherben schnitten. Er trug andere Hemden, aber den gleichen Blick. Er blieb die tragische Konstante. Wenn er lachte, war es zu spät oder zu früh. Wenn er sprach, klang es wie ein Probelauf. Und immer wieder diese 4 Schläge, sauber, kontrolliert, als hielte er sich fest an einem Rhythmus, der ihn nicht mehr trug. Einmal ging ich auf ihn zu. Ethan. Er sah auf, überrascht, als hätte er den Namen seit Wochen nicht gehört. Alex, sagte er und legte den Kopf leicht schräg. Schöne Nacht. Komm mit, wir reden. Er überlegte, 3 Sekunden lang, als prüfe er eine Drehbuchseite. Nicht heute, sagte er dann freundlich. Heute nicht meine Szene. Er ging. Ich sah ihm nach, bis die Dunkelheit ihn verschluckte. Zu Hause stand ich im Flur und lauschte. Die Lampe summte leise. Ein Ton knapp unter der Wahrnehmung. Ich hob die Hand, spürte, wie die Finger die alte Bewegung suchen wollten. Ich ließ sie sinken. Wir füttern ihn nicht, sagte ich in den stillen Raum. Nicht mehr. Sophie trat hinter mich, legte die Stirn an meine Schulter. Und wenn er uns trotzdem schreibt? Dann antworten wir nicht im Takt. Die Wochen wurden heller. Der Bauzaun blieb. Die Bibliothek schloss den Keller ab. In der Zeitung stand von einer Neuordnung der Bestände, von Lesesälen, die modernisiert würden. Niemand sprach von Drähten, niemand von Stimmen. Manchmal, wenn der Wind aus Osten kam, glaubte ich, ein trockenes Lachen zu hören, das sich in den Blattkronen fing. Vielleicht war es nur Blätterrauschen. Vielleicht nicht. In der Nacht, bevor die Arbeiter die letzte Platte setzten, saßen wir am Fenster. »Glaubst du an freien Willen?«, fragte Sophie. »Ich glaube an Entscheidungen«, sagte ich, »und daran, dass man für sie bleibt.« Wir löschten das Licht. Draußen fuhr ein Transporter vorbei, langsam, als wolle er keinen wecken. Ganz weit weg, kaum mehr als ein Gedanke, klang es 4-mal. Snap, 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 snap. Ich atmete ruhig, zählte bis 4, ohne die Finger zu bewegen. Das Geräusch verstrich wie eine Zeile, die man zu Ende liest und nicht wiederholt, und die Stille danach gehörte uns.